Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Hier entdeckst du Wege zu mehr Zeit, um deine To-Dos abzuhaken, zu mehr Gelassenheit und bekommst noch eine extra Portion Lebensfreude. Moin, ich bin Caroline Habekost, deine Vereinbarkeitsmentorin und Autorin von der Kopffrei-Methode Mehr schaffen, weniger tun. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Herzlich willkommen zum Finde Dein Mama Konzept Podcast. Ich habe heute Besuch hier. Ich habe Simone Abelmann hier. Ich freue mich mega, eine sehr erfolgreiche Unternehmerin und auch Mutter. Wir wollen heute sowohl über Vereinbarkeit sprechen als auch über Sketchnoting und wie dir das vielleicht als berufstätige Mutter helfen kann, auch Stress zu reduzieren. Ich sage herzlich willkommen, liebe Simone.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier bei dir im Podcast zu sein.
Dann erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
Ja, also ich bin die Simone Abelmann, bin die Gründerin der Funny Sketchnotes. Das ist ein ja umfangreiches Kurssystem zum Thema ja Sketchnoting. Das sind diese kleinen Zeichnungen, die man nutzen kann zum Visualisieren, zum Lernen, aber auch einfach um Spaß zu haben. Und das Ganze mache ich seit 2018, bin aber schon seit 2005 selbstständig. Und ja, habe zwei Töchter. Eine ist 19 und eine ist 17. Das heißt, die haben mich die ganze Zeit auch durch meine Selbstständigkeit begleitet. Oder ich sie oder wie auch immer man das sagen kann.
Wie alt waren die dann, als du deine erste Selbstständigkeit gestartet hast?
Da waren die noch gar nicht da.
Okay, das heißt, okay, ich habe jetzt nicht so schnell gerechnet.
Genau.
Das heißt, du hast in der Selbstständigkeit Kinder bekommen?
Genau.
Ja. Dann erzähl doch mal, wenn du so zurückblickst, wie hat Vereinbarkeit als selbstständige Mutter damals im ersten Business funktioniert?
Ja, also damals war das so, dass ich, 2005 habe ich mich selbstständig gemacht, war damals halt noch, einfach nur verheiratet, so Double Income, No Kids mäßig und habe dann einfach durchgestartet und habe verschiedene Aufträge angenommen. Alles gut und dann wurde ich schwanger. Und mir war aber schon ziemlich klar, dass ich keinen Bock habe, aufzuhören zu arbeiten, weil ich halt einfach auch gerne arbeite. Und dann hatte ich mir kurz vorher so eine Kooperation mit einer Firma an Land gezogen, wo ich etwas machen konnte, was ich immer so für mich machen konnte. Das war so Datenbankprogrammierung. Und es waren damals tatsächlich auch nicht viele Stunden. Ebenso, was man mit Baby, mit als frisch gebackene Mama halt auch gewuppt kriegt. Und mein Mann hat sehr, sehr viel gearbeitet. Das heißt, ich konnte jetzt nicht 40 Stunden die Woche arbeiten. Das ging halt einfach nicht. Es war eher so, das Baby schläft, es ist abends, der Papa ist da, da mal ein paar Stunden arbeiten. Ich habe zu der Zeit gesagt, okay, ich finanziere uns jetzt so ein bisschen mal den Urlaub oder mal den neuen Fernseher oder so. Das war so ein bisschen dieses, on top. Weil Anstellung kam für mich zu der Zeit auch nicht mehr in Frage, weil ich fand das mit der Selbstständigkeit dann auch ganz schön, hatte einiges an Plänen und habe gedacht, okay, manches werde ich aber auch realisieren, wenn dann die Kinder einfach ein bisschen größer sind. Also und dann sind wir so Step für Step da reingewachsen, dass ich, je älter die wurden und wenn die dann irgendwann in der Betreuung waren, dann einfach mehr gearbeitet habe.
Und hast du in der Zeit auch die ganze Care- und Hausarbeit gemacht oder wie war da die Aufteilung zu deinem Mann?
Also in der Zeit habe ich fast alles gemacht, ja.
Und was war zu dem Zeitpunkt so vielleicht die größten Herausforderungen und wie bist du damit umgegangen?
Also zum einen war es der Schlaf. Weil, ne, wenn dann, die sind 2 Jahre auseinander, die Mädels, und die Kleine hat zwar echt ganz gut, die hat von Anfang an recht gut geschlafen, ja, aber mit einer Dreijährigen und einem Baby und weiß ich nicht was, es war halt echt anstrengend und ich bin schon zeitweise echt auf dem Zahnfleisch gegangen. Also bis, es hat so sogar in so einem kleinen, klein nicht, es ist im Burnout auch zwischendurch gemündet, weil ich halt einfach überhaupt nichts für mich gemacht habe. Ich habe immer gedacht, ich mache was für mich, aber eigentlich war alles, ja, alles so unter Stress und Ehrenamt im Kindergarten und so, weißt du, ich habe alles auch, ja, das kann ich ja auch noch machen und ich habe es halt nicht kapiert, dass auch wenn man super gerne arbeitet und wenn man tolle Aufträge hat, dass man trotzdem ausbrennen kann. Das hatte ich nicht so auf dem Schirm. Also es war dann tatsächlich echt so 2013, 2014 echt auch tough.
Ja, danke für die Einblicke, weil ich glaube, es geht ganz, ganz vielen so. Als du das verstanden hast, was hast du dann getan oder verändert?
Naja, erstmal war gar nicht so viel möglich, weil ich ja so lange gearbeitet habe und die ganzen weißen Flaggen meines Körpers gar nicht gesehen habe. Und so ein Hauptleitsymptom bei mir waren tatsächlich Kopfschmerzen. Und ich war dann immer bei einem Physiotherapeuten und der hat mich irgendwann mal darauf gebracht, dass das ein bisschen mehr als Kopfschmerzen sind. Und der hat mir tatsächlich eine Therapeutin empfohlen und ich habe dann klassische Verhaltenstherapie gemacht und ja, auch vieles auch einfach entdeckt, dass ich sehr unter Perfektionismus gelitten habe. Da kommen wir später auf jeden Fall auch nochmal auf eine spannende Wendung in meinem Leben. Und ich habe erstmal nichts gemacht. Ich konnte nämlich nichts machen. Ich war so gestresst, ich war so fertig. Ich habe nur den Computer aufgeklappt und ich habe schon sofort Stresssymptome gekriegt.
Mit nichts gemacht, meinst du nicht gearbeitet, oder? Wie hast du die Kinder versorgt oder hat das jemand anderes übernommen?
Die Kinder habe ich versorgen können, das ging, aber das war das Einzige. Also ich habe nicht gearbeitet, also war nicht erwerbstätig, wie auch immer man das nennt.
Jetzt denke ich gerade so, ich könnte sein, ich vermute sehr stark, dass hier einige zuhören, die genau an dem Punkt sind, wo sie noch nicht verstanden haben, dass sie ein zu hohes Stresslevel haben. Hast du eine Idee, wieso sozusagen durch deine Geschichte? Was könnten wir sagen oder klar machen? Also woran erkennst du bist drüber? Auch wenn du denkst, ich schaffe das auch noch und ich kann das auch noch. Also gibt es die Möglichkeit, wenn man mittendrin ist, es zu erkennen, bevor sozusagen der Körper Alarmstufe rot schreit?
Es ist tatsächlich, glaube ich, schwierig, weil es so ein schleichender Prozess ist. Aber wenn du merkst, dass du nicht mehr richtig durchatmen kannst, dass deine Schultern ständig hier oben irgendwo sind, du alles, was du machst, eigentlich so machst mit diesem inneren Stress und ich habe ja gedacht, ich hätte Zeit für mich. Aber wenn ich hier, sagen wir mal, auf meinem Balkon gesessen habe und einen Kaffee geschlürft habe, dann habe ich mir meine Fingernägel angeguckt und habe gedacht, oh, die könnte ich auch mal wieder machen. Und dann bin ich losgerannt und habe mir die Pfeile geholt und habe die gemacht. Und so war ich die ganze Zeit drauf, aber ich habe das nicht gemerkt. Das war mein Normal. Das heißt, generell, ich glaube, dass jeder Mensch von uns einfach auch immer mal Dinge machen sollte, die zu einem natürlich passen, die echte Auszeiten sind. Das kann Sport sein. Sport kann aber auch das Gegenteil sein. Wenn ich sehr verkrampft Sachen da mache, kann mich das auch in so einen Stress bringen. Das kann sowas wie Meditation, Yoga sein. Das kann Zeichnen sein. Das sollte man generell in sein Leben auch in gute Zeiten integrieren, um dann nachher in schlechteren Zeiten ja nicht so in Stress zu geraten. Aber es ist sehr schwierig. Man muss echt die Augen ja ganz schön aufhaben, um das zu entdecken. Weil ich habe gedacht, ich vom Typ, nein, ich doch nicht. Und das war halt so eine stressbedingte Depression, die sich aus diesem Burnout entwickelt hatte oder gleichzeitig. Und ich habe immer gedacht, na, ich bin ja gar nicht der Typ für Depressionen. Was ich jetzt weiß, dass das totaler Quatsch ist, überhaupt zu denken. Und ich habe das lange einfach nicht, ich habe so Tests gemacht, aber ich habe das nicht wahrhaben wollen. Weil immer irgendwas natürlich war, was ich mir einreden konnte, was da nicht zu passt. Und ja, aber wenn ich es mir richtig eingestehe, ja, war ich schon lange, bevor ich es realisiert habe, wirklich in der Depression. Ich habe auch viel gemeckert, ich habe viel geweint, auch grundlos. Und auf der anderen Seite hatte ich Aufträge, die total cool waren, wo ich mich richtig, ja, wo ich richtig happy mit war, wo ich richtig stolz drauf war. Also es war echt sehr, sehr ambivalent.
Ja, ich finde auch so dieses, wenn dir eben deine Arbeit so viel Freude macht und die Mutterrolle, dann ist es eben genau der Struggle, ne? Also bei mir ist es ja auch so, das Einzige, was mir keinen Spaß macht, ist die Hausarbeit. Die haben wir auch weitestgehend outgesourced, aber es bleibt ja trotzdem noch was übrig. Genau, aber so dieses, ich mache das ja gerne mit den Kindern und ich mache das gerne für den Kindergarten und ich mache das halt gerne in meinem Job und da dann immer wirklich gut in sich zu schauen. Und ich gehe ja viel über Reflexion, aber da muss man halt schon auch ehrlich sein. Sonst bringt auch das einen nicht weiter oder nicht so weit sozusagen.
Ja, es ist echt, also ich finde es, ich, also ich glaube, dass ich momentan so resilient bin, weil ich sehr an dieser Perfektion gearbeitet habe und ich viel zeichne, da kommen wir später bestimmt auch nochmal drauf, und es mir dadurch tatsächlich auch in Stresssituationen gut geht. Ich hatte jetzt vor kurzem wirklich mal eine Situation, die ich Jahre nicht mehr hatte, dass ich mich wirklich sehr gestresst fühlte, weil ich aber auch sehr durchgearbeitet habe. Und ich habe eine Zugfahrt gehabt und dann habe ich mir im Bahnhof ein Heft gekauft, einen Stift und habe einfach losgekritzelt im Zug. Einfach, für mich ist ja Kritzeln und Zeichnen auch Arbeit. Also ich musste da auch so loslassen, dass das jetzt nicht für eine Story oder für irgendwas ist, sondern dass es einfach für mich ist. Und dann habe ich gemerkt wieder, wie gut mir das tat. Aber jetzt kenne ich natürlich meine Symptome und ich weiß, in den ersten Jahren nach dieser Krankheit war das so, dass ich gemerkt habe, wenn ich, ja, ich hatte so bestimmte Situationen, wo ich dann im Herbst oder irgendwann gemerkt habe, es kommen so zwei, drei Symptome hoch und dann wusste ich sofort, was ich machen kann. Entweder bei mir war es immer entweder Sport oder eben Gang runterschalten, ein paar Termine absagen. Aber vorher habe ich das wirklich nicht gemerkt. Also ich glaube, wie du schon gesagt hast, man muss sehr, sehr ehrlich mit sich selber sein in solchen Situationen. Aber wir kennen ja manches auch nicht. A, und deswegen ist es so wichtig, dass wir da auch drüber sprechen. Es sprechen im normalen Alltag face to face wenig Menschen darüber. Ein Burnout vielleicht noch, Depression, Angststörung weniger. Und das ist ja auch, also ich habe eine Freundin, bei der das aus einer ähnlichen Situation in eine Angststörung gemündet ist. Aber gesprochen hat sie auch erst ganz spät darüber, obwohl sie wusste, dass ich so eine Geschichte habe. Es ist immer noch so ein Manko. Ja, vielleicht bin ich dann ja auch keine gute Mama, wenn ich sowas habe, wenn ich Depression habe. Und natürlich, ich war da nicht immer die Supermama in der Zeit, aber ich war auch nicht immer die schlimmste Mama der Welt. Also ich habe mich natürlich da schon an manchen Stellen zusammen, genommen. Was aber auch für die Kinder auch nicht toll ist, ne? Also, die spüren auch. Ich habe das auch manchmal so reflektiert bekommen von meinen Kindern. Wenn es mir gut ging, ging es denen auch gut. Und dass, wenn es mir richtig schlecht ging, es da auch manchmal gehakelt hat. Und
Ja, ich
das
finde, das
tut auch
Problem
weh.
ist, dass es so gesellschaftlich anerkannt ist, dass du Stress hast. Also ich erlebe das ganz oft im Außen, dass wenn ich irgendwie einen Termin zum Beispiel absage, dann, ja, ist ja auch klar, du arbeitest und hast drei Kinder. Wo ich denke, so, ja, ist richtig. Und ich könnte auch den Termin absagen, wenn ich keine Kinder hätte oder nicht arbeiten würde. Also es ist so ganz doll anerkannt, dass Menschen mit Kindern oder auch vor allem mit mehreren Kindern immer Stress haben.
Ja, aber auch in bestimmten Jobs ist es auch so. So nach dem Motto, ja. Und das ist so ein bisschen so wie so ein Ritterschlag für manche. Du bist ja tough, ey, drei Kinder, Selbstständigkeit und ja, und da muss man Stress haben. Also ich habe in den letzten Jahren, und ich habe wirklich sehr erfolgreiches Business aufgebaut, sehr, 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 sehr selten richtigen Stress gehabt. Also ich habe mal viel gearbeitet oder so, aber diesen Stress nicht mehr gespürt, weil ich gelernt habe, irgendwann Termine abzusagen. Also wenn ich gemerkt habe, der Kalender zieht sich zu, das kannst du eine Woche vielleicht machen. Und wenn du siehst, okay, die nächste Woche ist auch so voll, dann muss was geändert werden. Und das kriege ich mittlerweile halt gut hin, dass ich sehr sorgfältig mit meinem Kalender umgehe, dass ich diese Stresssituation, wie das, was ich zum Beispiel erzählt habe, was ich jetzt vor kurzem hatte, das war letzte Woche. Das hat mich auch erschreckt, weil so gestresst war ich schon lange nicht mehr. Aber ich fand es auch sehr geil, dass es wirklich mit dieser, bei mir mit dem Zeichnen, das kann beim anderen eine Meditation sein, eine Reflexion oder ein Journaling, dass das wirklich funktioniert hat, mich da rauszukommen. Aber das funktioniert natürlich, weil ich über Jahre auch eine Resilienz aufgebaut habe. Weil das hätte jetzt akut im Burnout. Da habe ich damals tatsächlich probiert, mit so erwachsenen Malbüchern kreativ zu sein. Und das ist so völlig nach hinten losgegangen, weil wenn du dann noch den Perfektionismus hast, dann hatte ich A, also Bücher mit schlechtem Papier, also wo schnell was durchgedrückt hat, B, die falschen Stifte, irgendwelche Alkoholmarker und C, hatte ich ja diesen Perfektionismus in mir und dann malst du über den Rand oder irgendwas. Ich muss diese Bücher immer mal noch mal suchen, da sind ungefähr Da ist, weiß ich nicht, ein Quadratzentimeter ausgemalt und ich habe die in eine Ecke gepfeffert, weil mich das so gestresst hat, weil es ja wieder so ein Perfektionismus-Ding war und habe mich dann noch kacke gefühlt, so nach dem Motto, ich kann ja noch nicht einmal so ein Ausmalbuch ausmalen.
Wie bist du denn ursprünglich zum Zeichnen gekommen? War das was, was du schon in der Kindheit hattest oder hast du das später erst entdeckt?
Also ich habe in der Kindheit schon gezeichnet, wie man das so macht als Kind. Und irgendwann war ich zu cool für diese Welt und dann habe ich das natürlich nicht mehr gemacht. Hatte dazu auch immer so Freundinnen, die alles konnten und alles besser als ich gefühlt. Und dann habe ich aufgehört. Mein Mann sagt, ich habe immer gekritzelt, halt nur irgendwann habe ich es angefangen, ihn schön zu machen. Habe ich letztens auch noch so Beweise bei meinem Vater in seinem alten Telefonbuch gefunden, wo er gekritzelt war. Aber so richtig hässlich. Und 2017, zu der Zeit war ich Webdesignerin und da habe ich jemand kennengelernt, die Sketchnotes on Offline-Kurs gegeben hat. Und da bin ich hingegangen und wollte einfach was für mich tun. Das sollte einfach so ein Treatment für mich sein. Und da habe ich einfach nicht mehr aufgehört zu zeichnen. Also ich kam da raus und habe gedacht, oh mein Gott, das ist so cool. Ich will das jetzt immer machen. Und habe dann auch ziemlich schnell ich glaube, nach einem Monat hatte ich sogar ein erstes Motiv, was ich auf ein T-Shirt rausgebracht habe, mein erstes Produkt. Und das war im Juli, habe ich angefangen zu zeichnen. Und im September habe ich schon darüber nachgedacht, wie ich es ins Business reinhole.
Und wie ist dann dein Business entstanden? Also hast du hast ja dann gleich ein Online-Business gegründet, oder?
Genau. War zu der Zeit seit einigen Jahren Webdesignerin und war zu der Zeit auch relativ erfolgreich. Ich hatte so eine eigene Brand aufgebaut, war sehr bekannt für WordPress in Verbindung mit einem bestimmten Theme und war kurz davor, da mit Online-Kursen durchzustarten. Das heißt, ich hatte schon erste Online-Kurse gemacht, auch sehr erfolgreich. Und das war so kurz vor Abheben. Und dann komme ich mit dieser neuen Idee, jetzt will ich jeden Tag zeichnen. Das war auch erstmal schwierig herauszufinden. Ist es jetzt einfach so ein neues Shiny Object? Hindere ich mich gerade am Durchstarten, und nehme da das Neue? Das war schon mal echt schwer rauszufinden. Und dann habe ich mich im September aber entschieden, ich nehme die Zeichnung, das Zeichnen mit ins Business, wusste aber überhaupt noch nicht wie. Weil ich wusste ja auch nicht, bleibe ich dauerhaft kreativ? Macht mir das dauerhaft Spaß? Und will von mir auch irgendjemand was kaufen, was rund um das Thema Zeichnen ist? Hatte ich ja null Ahnung. Das heißt, ich habe mir zu der Zeit, weil das Webdesign-Business ist ja gelaufen und das Agenturbusiness, sage ich mal, war auf jeden Fall ausgebucht. Von daher war das überhaupt gar kein Problem. Und habe dann alles ausprobiert, was mir vor die Flinte kam. Ich habe meinen Mann begleitet auf ein Seminar und habe Vorträge mitgezeichnet. Ich habe einen Adventskalender gestartet. Ich habe einen ersten, das ist auch immer noch der Witz, ich habe einen Kurs hier zu Hause angeboten, den keiner gebucht hat. Das war auch schon so. Aber das hatte einfach die Gründe. Ich hatte halt eine Community, die nicht so riesig war, über ganz Deutschland verteilt. Und dann, ja, ging das einfach, war das nicht so einfach. Und dann habe ich immer so ab 2018 gedacht, irgendwann machst du mal einen Online-Kurs dazu. Weil ich kannte das Thema ja, ich habe selber schon aufgebaut und ich hatte auch einige Kunden vorher genau in ein Online-Business, begleitet. Also wusste ich technisch sowieso schon, wie das alles geht. Und dann habe ich aber so ein bisschen diesen Irrglauben gehabt, ich müsste erst ganz oft Offline-Kurse gegeben haben, um dann online durchzustarten.
Okay.
Okay, ja, denke ich auch mal,
Wo
was,
kommt das her?
ich weiß es bis heute nicht, aber ich habe dann 2018, so ziemlich genau ein Jahr, nachdem ich angefangen habe zu zeichnen, auf meiner Lieblingsinsel Korsika gesessen, habe da so in die Berge geguckt und habe gedacht, ja, also wenn du jetzt noch länger irgendwann sagst, dann ist irgendwann nirgendwann, du startest jetzt durch. Ab da habe ich dann meine ersten E-Mails geschrieben, meine ersten Posts bei Social Media, dass es im September einen Online-Kurs von mir geben wird. Und das war der Startschuss meiner Funny Sketchnotes. Die sind damals entstanden.
Dann lass uns noch mal mehr auf dieses Thema Sketchnotes eingehen. Wie verbindet denn dieses Kritzeln sozusagen mit dem Denken?
Ja, das ist mega spannend. Dazu gibt es auch Studien und auch Gehirnforscher, die da Sachen was zu sagen. Wenn du was mit der Hand machst, mit der Hand bewegst und in das im Sketchnoten ist es auch noch so, dass du Strukturen mit Kreativität verbindest, also dass du vielleicht sehr strukturiert was aufschreibst, dazu was zeichnest, dann hat das den Effekt, dass deine beiden Gehirnhälften gleichzeitig arbeiten. Auch ich weiß, dass das Modell zwei Gehirnhälften momentan sich so ein bisschen aufdröselt in der Forschung, aber ich glaube, darunter können sich die meisten noch was vorstellen. Und das ist ein Zustand, dass beide Gehirnhälften aktiv sind, der vergleichbar ist mit dem Prägealter, also mit der Prägezeit der Kinder bis 6, 7 Jahre, wo man so unglaublich viel lernt in der Zeit. Und deswegen kannst du schneller lernen, du kannst effizienter lernen. Und du kannst halt auch ja kreativer sein. Das heißt, du kannst dein Denken auch mit Zeichnen steuern, sowohl in so eine meditative Richtung, in das, was in deiner Zukunft sein soll, aber auch um ja kreative Prozesse anzustoßen. Denn gerade wenn man im Business in der Planung ist, wie soll mein Businessmodell aussehen oder wie verändere ich das? Da ist es ja oft nötig, dass wir auch mal so fünfmal um die Ecke denken und auch Dinge vielleicht mal in Betracht ziehen, die auf den ersten Blick gar nicht logisch sind. Und da kann halt Zeichnen und Kreativität auch total helfen.
Geh doch mal tiefer drauf ein, wie kann ich denn meine Zukunft durch Zeichnen beeinflussen?
Also erstmal gehst du natürlich, sagen wir mal, du hast ein Ziel und ich nehme jetzt ein ganz plattes, weil da kann sich jeder was drunter vorstellen, auch wenn nicht jedermann diese Ziele hat. Du willst einen bestimmten Umsatz haben. Jetzt sagen wir mal einmal, man will einen Jahresumsatz von 1,5 Million machen und da macht es Katsching auf meinem
Ist die halbe Million gerade gekommen, oder?
14,55 Euro.
Das ist doch ein erster Schritt.
Aber auch 14,55 € kann multiplizieren, um auf 1 Million zu kommen. Okay, ich wäre jetzt bei einer halben geblieben. Gehen wir mal einfach zu 1 Million. Man will 1 Million Umsatz machen. Und dann ist immer dieser erste Schritt. Wie fühlt sich das denn an? Sagen wir mal, es ist jetzt der 31.12. Ich habe diese Million erreicht. Wie ist das denn gerade? Ich check meine Konten, ich check meine Verkaufsstatistiken. Oh mein Gott, wie fühlt sich das an und wie stolz bin ich dann? Also ich gehe wirklich erstmal in dieses Denken rein, wie fühle ich mich? Und dann fange ich an, die Sachen zu zeichnen. Ich zeichne mich. Wie sehe ich dann aus? Und es ist scheißegal, ob mir das ähnlich ist oder nicht, sondern es geht einfach darum, dieses Gefühl da reinzupacken. Und dann zeichne ich auch alles vielleicht, was mich da erwartet. Dann würde ich da Geld zeichnen oder das, was ich mir leiste. Vielleicht kaufe ich mir eine Yacht. Aber ich glaube, wenn ich da 1 Million Umsatz mache, dann habe ich immer noch kein Geld für eine Yacht, aber egal. Und wenn es jetzt ein anderes Ziel ist, zum Beispiel hatte ich eine Kundin, die wollte ein Ferienhaus haben, wusste aber überhaupt gar nicht, wie sie es finanzieren, wo es sein könnte. Und die hat das gezeichnet. Wie sieht das aus? Dann ganz kleine Details mit so kleinen Markisen vor der Tür mit Blumen dazu. Und ja, einfach alles ja versuchen zu visualisieren, was da sein könnte. Aber das ist so ein bisschen, wie das auch beim Journaling ist, wie das auch in anderen Methoden ist. Es geht vor allen Dingen um diese Vorstellungskraft, da reinzugehen, wirklich dieses Kribbeln zu spüren. Wie kann das sein? Und dann zeichne ich los. Und es muss auch gar nicht schön aussehen. Und es geht darum, dass ich das Gefühl da reinbringe, dass ich mich wirklich so da rein versetzen kann. Und es natürlich auch immer mal wieder zu wiederholen, nochmal reinzugehen. Ziele dürfen sich verändern. Und wenn ich mir erst vornehme, ich will 1 Million Euro zu verdienen, dann kann das sein auf dem Weg, dass ich sage, mir reichen auch 500 oder nein, ich will 10 Millionen haben oder Geld ist mir scheißegal, ich will Freiheit haben. Das ist ja auch immer so eine Sache mit den Zielen, dass wir auch immer gucken müssen, sind es gerade meine eigenen Ziele oder ist es das, was die Gesellschaft von mir erwartet.
Ja, und sich schon über die 14,55 € freuen.
Total.
Genau. Und wir haben jetzt schon öfter, hast du das Thema Perfektionismus gestriffen und ich habe ziemlich viele Miss Perfects hier in meiner Community. Wie kann denn Sketchnoting mir helfen, Perfektionismus aufzulösen?
Ich kann dir einfach mal meinen eigenen Weg erzählen. Ich wusste A, lange überhaupt nicht, dass ich perfektionistisch bin, weil ich schon immer so manche Sachen, wie jetzt im Haushalt oder so, da war ich jetzt nicht so perfektionistisch. Es lag immer irgendwas rum, also ohne jetzt da der Supermäßigste gewesen zu sein, aber es war nie besonders ordentlich. Von daher habe ich immer gedacht, ich bin nicht perfektionistisch. Ich habe dann aber irgendwann festgestellt, dass ich auf der Arbeit doch sehr perfektionistisch war. Und in den Zeiten, bevor ich selbstständig war, da war ich ein paar Jahre im Controlling und IT-Bereich in einem Krankenhaus. Und Controlling in einem Krankenhaus heißt, an Chefärzte zu berichten, an Verwaltungs- und Geschäftsführung. Und das sind Menschen, gerade wenn du ja dem Chefarzt als Verwaltungstussi was berichten musst, darfst du keine Fehler machen. Das ist halt wirklich total verpönt. Und in diesem Job hatte ich dazu noch eine Chefin, die sehr, sehr perfektionistisch war. Und da habe ich mir das wirklich so angeeignet. Und ich habe immer gedacht, dann nachher auch in meiner Arbeit als Webdesignerin, wenn ich mich noch ein bisschen mehr anstrenge, dann schaffe ich es, ohne Fehler durchzukommen. Weil ich natürlich immer Fehler gemacht habe, weil ich ein Mensch bin. Also, und auch nicht übermäßig viel, sondern so ganz normal. Und dann war ich auf diesem Sketchnotes-Event im Juli 2017. Und ich habe da gezeichnet und dann haben wir sowas gezeichnet wie mein perfekter Tag. Und ich bin dann in die Mittagspause gegangen und ich habe mich so gelobt, wie wir Frauen uns so loben können. Ah, das sieht ja schon ganz nett aus, aber vielleicht kann ich da die Farbe nächste Mal anders machen. Da ist der Freiraum ein bisschen zu groß, da ist es zu eng, aber es ist schon ganz nett. Also so richtig wohlwollend. Bin in die Mittagspause gegangen, kam wieder, stehe vor meinem Tisch. Guck runter, sehe dieses Bild und denke, oh mein Gott, wie geil sieht das denn aus? Und ich habe für eine Sekunde gedacht, das ist das Bild meines Nachbarns. Dann habe ich kapiert, das ist meins. Und das ist wirklich also wirklich so im Nachhinein, das ist mir 2, 3 Monate später ist aufgefallen, der Moment gewesen, wo ich wirklich kapiert habe, dass Unperfektes schon perfekt ist. Und das ist auch mein Leitspruch geworden, unperfekt ist perfekt. Weil ich habe das mit einem freien Blick gesehen. Ich habe ja gedacht, das ist das von meinem Nachbarn. Ich fand es geil, ich fand es cool, das sah so super aus. Und es war aber meins, was ich ja vorher so halb wohlwollend gelobt habe, war ja Kritik mit dabei. Und da habe ich gedacht, okay, wenn ich schaffe, die Kritik in meinem Leben herauszunehmen, egal in welchem Bereich, dann werde ich viel einfacher leben. Und ich hatte ja auch in meiner Therapie schon rausgearbeitet, dass dieser Perfektionismus mich ja schon behindert an manchen Stellen. Und das war der Startschuss, einmal fürs Zeichnen auch unperfekt rauszugehen, weil wenn ich mir meine ersten Zeichnungen angucke, mit denen ich auch in die Öffentlichkeit gegangen bin, das ist längst nicht das, was ich jetzt 2025 mache. Ich habe mich natürlich entwickelt. Und auch heute gehe ich manchmal mit Sachen raus, wo ich denke, oh mein Gott, das gibt so viele Leute, die so viel besser zeichnen können als ich. Aber darum geht es einfach nicht, sondern es geht einfach darum, dass wir jeden Strich, den wir machen, einfach schon feiern, dass wir den überhaupt machen, dass wir unsere Hände bewegen. In der heutigen Zeit, wo wir alle an diesem Drecks-Handy sitzen und da die ganze Zeit rumscrollen, dann die KI, die jetzt an manchen Stellen das Denken übernimmt, da brauchen wir Handbewegung, wir brauchen diese Hand-Kopf-Verknüpfung. Und ja, und wenn wir dann von vornherein auch ohne Perfektionismus da dran gehen, kann uns das im ganzen Leben alles einfacher machen. Weil ich mache nach wie vor Fehler und ich vermute, dass ich genauso viel Fehler mache wie früher, weil ich ein Mensch bin. Und ja, so what? Ich arbeite nicht, ich bin kein Operateur, ich arbeite nicht am offenen Herzen. Von daher, geht meine E-Mail falsch raus? Geht meine E-Mail an eine falsche Audience raus? Ich habe vielleicht mal einen Tippfehler irgendwo oder ich habe ein Video kacke geschnitten. Das ist mir mittlerweile egal. Ich hau das einfach raus und ich weiß, dass das so funktioniert. Und meine Community ist auch so glücklich mit diesem Satz, weil ich auch weiß, ich konnte da jetzt so viel Leben mit verändern. Weil wir das durch das Zeichnen nämlich verinnerlichen können und du kannst es wirklich in andere Lebensbereiche übernehmen. So, das war
Ja,
lang.
bei mir ist ja mal mein Spruch, better done than perfect. Das passt auch in die Richtung.
Genau.
Wie kann denn jetzt Sketchnoting berufstätigen Müttern helfen, Stress zu reduzieren?
Erstmal ist es Zeit, die du dir selber nimmst. Dann ist es etwas, was nicht perfekt sein muss. Das ist nicht wie der Haushalt, der hier perfekt sein muss. Ich kann auch die Situation, meinen Stress so ein bisschen da reinzeichnen und kann auch eben, indem ich bestimmte Symbole über Ruhe, Entspannung da reinbringe, natürlich mich auch ein bisschen runterholen. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, die Zeit für mich und etwas zu machen, was wenig Aufwand hat, weil das kann ich auch machen, wenn ich vorm Fußballplatz auf meinen Sohn oder Tochter warte und kann in ein kleines Büchlein reinkritzeln. Das kann ich auch machen beim Arzt im Wartezimmer. Ja, oder wenn die Wäsche noch nicht fertig ist oder so. Ich kann das auch in 5 Minuten machen. Ich muss nichts aufbauen. Ich muss nicht, wie wenn ich jetzt Acryl oder sowas male, muss ich nicht eine Staffelei und weiß ich nicht, was alles irgendwo hinstellen. Weil die wenigsten haben ja ein Zimmer für ihr Hobby, sondern das macht man am Esszimmertisch. Und ich brauche echt kein Material. Das ist so cool. Und die Kinder lieben das natürlich auch. Du kannst natürlich ganz viel mit den Kindern zeichnen. Ich ärgere mich immer im Nachhinein, dass als meine Kleinen waren, ich das noch nicht gemacht habe. Ich habe zwar auch mit denen mal gemalt und gebastelt, aber ich weiß, dass das so cool ist, weil du bist auf einmal die Mama, die, wenn die Kinder sagen, zeichne doch mal ein Pferd, dann kannst du das machen. Und ein Schwein und ein Oktopus und keine Ahnung was. Und gerade so, ich sag mal, obwohl die Mädchen, es ist auch Mädchen oder Junge, egal, die lieben es einfach. Die lieben es einfach, mit dir zu zeichnen. Und dann hast du auch noch diese schöne Mama-Tochter-Mama-Sohn-Zeit, die du da machen kannst. Das verbindet ja auch total.
Ja, jetzt sagen ja viele, ich kann nicht zeichnen.
Sind alle.
Ich nehme mal an, alle, die einen Strich und einen Kreis machen können, die können zeichnen, oder?
Genau das, gerade beim Sketchnoten. Es geht halt nicht darum, dass wir fotorealistisch zeichnen. Ihr kennt bestimmt diese Bilder, wo Leute mit Bleistiften so Hunde zeichnen, die aussehen wie echt. Also wo ich wirklich das Gefühl habe, ich sehe diese nasse Hundenase. Das ist es halt nicht. Und ich finde, dass die KI uns auch noch so richtig schön in die Karten spielt, weil ich kann jetzt in KI, kann ich solche Zeichnungen, wie ich sie mache, auf Knopfdruck generieren und die sehen so perfekt aus und die haben so keine Seele, dass ich mit meinen leicht krummen, schiefen Linien da wirklich so mein eigenes Inneres reinbringen, auch wenn ich es beruflich nutze. Ich kann mich damit ja, so abheben von diesen total sterilen Zeichnungen, denn da spürt jemand, da hat ein Mensch was gemacht und das ist was, was für uns in den nächsten Jahren sehr, sehr wichtig sein wird.
Ja, ich kann es ja bestätigen. Ich habe ja tatsächlich, also ich habe Flipchart malen gelernt, weil ich ja früher als Trainerin gearbeitet habe und habe dann quasi Sketchnotes für mein Buch gemacht und habe die ins Buch mit reindrucken lassen. Und da habe ich auch gedacht, es ist irgendwie cool, aber so ein bisschen, wie war das Frauenfeedback? Man könnte noch hier, man könnte noch da. Und als es dann aber gedruckt war und ich das angeguckt habe, habe ich gedacht, es ist so cool geworden. Und ich habe schon so viel auch positives Feedback bekommen. Also ich kann es nur noch mal bestätigen, denn also du kannst es ja nicht nur für dich selber nutzen, sondern auch eben, um zum Beispiel Lerninhalte noch mal zu transportieren. Oder bei meiner Kopffrei-Methode arbeiten wir ja auch mit Klebezetteln und bei den kleinen Kindern arbeiten wir immer mit Bildern. Du kannst es aber auch natürlich mit Bildern arbeiten ohne die Kinder, aber wir machen es sozusagen bei den Kindergartenkindern, weil die ja noch nicht lesen können. Also du hast ja so viele Einsatzmöglichkeiten, dass ich deine Arbeit echt besonders wertvoll finde. Und erzähl doch jetzt nochmal am Ende, die, die Lust haben, mehr bei dir zu machen und dich kennenzulernen, wo dürfen die hin?
Ja, also die dürfen überall hin, wo Simone Abelmann steht, also bei Instagram, TikTok, YouTube, keine Ahnung. Also mein größter, also ich bin aber am meisten aktiv auf Instagram und auf Facebook. Da gibt es auch große Gruppen, also da alles unter meinem Namen oder Funny Sketchnotes findet man mich da. Und dann habe ich so eine kleine PDF-Anleitung, die ist gar nicht so klein, die ist vor allen Dingen ja richtig schön zum Starten, wo du die ersten Striche mitmachen kannst. Und ich kann dir versprechen, man ist dann ziemlich schnell angefixt, um mehr zu machen, denn die wirkliche Magie funktioniert in meinen Kursen, in meinen Videos und in meinen Webinaren. Aber dieses PDF ist zum Einsteigen halt mega gut. Können wir gerne hier verlinken und dann könnt ihr da reinhüpfen. Und ich freue mich auch immer über Feedback und ich freue mich über Bilder und ich freue mich besonders, wenn ihr mit euren Kindern zeichnet, weil wie schön wäre das, wenn die Kinder erst gar nicht mit diesem Glaubenssatz, ich kann nicht zeichnen, aufwachsen, so wie wir das vielleicht uns irgendwann eingeredet haben.
Ja, vielen Dank, das ist ein schönes Schlusswort. Da möchte ich noch eine kurze Anekdote erzählen. Ich habe mir vorgenommen, meinen Kindern eben nicht zu sagen, ich kann das nicht zeichnen. Ne? Also wenn die mich gefragt haben, mach ein Pferd, dann habe ich nicht gesagt, ich kann das nicht, sondern ich habe gesagt, ich mache ein Pferd oder ich übe das noch oder ähnliches. Was mich in vielen Situationen hat, es war sehr schwierig, weil ich halt irgendwie, es sah einfach nicht aus wie ein Pferd. So, sondern wie ein Esel oder ähnliches. Und ich habe mich da durchgekämpft und habe irgendwie rumgeskritzelt und habe dann eben diese primären Merkmale irgendwie gemacht. Und es hat tatsächlich dazu geführt, dass zumindest bisher keins meiner Kinder sagt, ich kann das nicht, sondern die sagen höchstens sowas wie, ich übe noch oder das soll das und das werden. Und ich empfinde das so wertvoll auch für den Lernweg in der Schule, ne, mit ich kann das nicht, anstatt ich kann das nicht zu sagen, ich lerne das noch. Also insofern hat es eine totale Auswirkung auf die Persönlichkeitsentwicklung.
Und ich setze da jetzt noch einen drauf. Wenn du sagst, ich will ein Pferd zeichnen und das sieht aus wie ein Esel, dann sage ich herzlichen Glückwunsch, dann kannst du ja schon einen Esel zeichnen. Dann kannst du jetzt ja weiter üben, das Pferd zu zeichnen.
Ja, und ein Esel ist ein Pferd ja auch ähnlich, ne? Ich habe gedacht, immerhin sieht es nicht aus wie ein Elefant. Also so.
Ja, und auch dann hättest du gewusst, wie ein Elefant zu zeichnen ist, und dann hättest danach das Pferd gegeben.
Ja, Elefant kann ich auch.
Und für die mit den älteren Kindern, wo es nachher an Vokabeln und so geht. Meine Kinder waren leider irgendwie in so einer Phase, wo ich angefangen habe zu zeichnen, wo es nicht cool war, von Mama irgendwas anzuhören. Aber zum Vokabellernen ist das Zeichnen zum Beispiel auch eine mega gute Sache. Also die Vokabeln nicht nur zu schreiben, sondern noch zu zeichnen. Und auch wieder total egal, wie die aussehen. Aber in dem Moment, wo ich nur darüber nachdenke, wie könnte ich das Wort jetzt zeichnen, findet halt schon auch so ein, ja, Speichervorgang einfach statt.
Ja, dann vielen Dank für deine ganzen Einblicke. Ich verlinke das und sage für heute Tschüss.
Tschüss.
Kennst du schon mein Buch Die Kopffrei-Methode – Mehr schaffen, weniger tun? In diesem Buch lernst du die Kopffrei-Methode und bekommst alle deine To-Dos in den Griff. Den Link zum Buch findest du in den Shownotes und ich sage Tschüss, ciao, ciao, bis nächste Woche.